Ich bin Doktor der Philosophie und ich habe einen Bruder, einen kleinen Bruder, der ist auch schon 40. Der beeindruckt das überhaupt nicht, der hat null Respekt für mich, der hat mir diese Bildgeschichte geschickt. Ist hier ein Doktor? Ja, ich bin Doktor, was ist los? Ein Herzinfarkt, ich bin Doktor der Philosophie. Er wird sterben, aber hat er jemals wirklich gelebt? Das ist ja cool. Also mein Bruder hat keinen Respekt davor, dass ich Doktor der Philosophie bin, deswegen schickt er mir das, aber es ist aber auch bei Herzinfarkt hilft Philosophie nicht so wirklich. Das stimmt, nur die Frage, die finde ich schon gut, hat er jemals wirklich gelebt? Zum Leben gehört nämlich alles Mögliche dazu, zu einem guten, vollen, reichen Leben gehört alles Mögliche dazu, nicht nur der Körper, sondern auch das Denken und die Beziehungen zu anderen Menschen, zur Welt, die Beziehungen zu Gott. Es gehört auch alles Mögliche dazu. Herz, Hirn, Hand, zum guten Leben gehört Gesundheit in vielen Bereichen. Und heute möchte ich mit euch eben eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen, einen Bericht, der auch davon handelt. In Lukas 6, ab Vers 6, diese Verse 6 bis 11 werden wir miteinander anschauen heute. Lukas Kapitel 6. Und da steht eben, über diesem Abschnitt steht oft so was als Überschrift, wie Jesus heilt am Sabbat. Oder der Mann mit der verdorrten Hand. Oder bei mir ist das überhaupt zusammengefasst mit den Versen 1 bis 5 und da steht die Sabbatfrage darüber. Und das stimmt alles. Jesus heilt einen Mann mit einer kranken Hand an einem Sabbat. Aber es passiert noch viel mehr in diesem Gottesdienst. Es ist nämlich nicht nur ein Kranker da. Und ich fasse das so zusammen, was da passiert. Jesus gibt am Sabbat mutig Gelegenheit, an Herz, Hand und Hirn gesund zu werden. Jesus gibt am Sabbat mutig Gelegenheit, an Herz, Hand und Hirn gesund zu werden. Und mein Ziel ist, dass wir uns alle ausstrecken, dass wir uns alle ganz nach diesem Jesus ausstrecken, dass wir unser Herz aufmachen, unser Hirn einschalten und unsere Hand auch ausstrecken nach ihm. Wir alle. Ich möchte das tun und mein Ziel ist es auch, dass wir alle das machen. Jesus gibt uns heute auch Gelegenheit, gesund zu denken und uns ganz nach ihm auszustrecken. Dass er uns belebt, neu belebt in unserem ganzen Leben. Also lesen wir miteinander da diesen Abschnitt in Lukas 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, »Steh auf und stell dich in die Mitte.« Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, »Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben.« Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihnen, »Strecke deine Hand aus.« Und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt, und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Ich bitte mit uns noch. Herr Jesus, wir strecken uns nach dir aus. Wir bitten dich, hilf uns jetzt, unser Herz aufzumachen für das, was du sagen willst. Unser Hirn einzuschalten und mitzudenken, nachzudenken. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du uns neu belebst. Und uns gesund machst im Denken, in unseren Beziehungen, im Leben. Einfach ganz. Herr, hilf du uns. Amen. Jesus macht gesund, habe ich gesagt, in dieser Stelle passiert es. Aber vor der Therapie, das ist wie bei jedem Arzt, vor der Therapie kommt mal zuerst eine Diagnose, ein Diagnoseverfahren, eine Testung. Und noch davor sieht man die Symptome der Krankheit, der Krankheiten. Die Symptome, die sehe ich in den Versen 6 bis 7. Da ist ein Mann da, der hat eine verdorrte Hand. Was genau das bedeutet, wissen wir nicht. Vielleicht war sie irgendwie gelähmt oder irgendwie verkümmert und unterversorgt. Lukas berichtet uns auch, dass es die rechte Hand war. Lukas berichtet sehr genau, mit ganz vielen solchen Augenzeugendetails. Das ist für mich ein toller Hinweis darauf, wie zuverlässig diese Worte sind, die man da im Neuen Testament lesen kann. Du kannst ihm echt vertrauen, was da steht, ist so gewesen. Vor ein paar Wochen habe ich auch eine ähnliche Situation gehabt, lange nicht so dramatisch, aber ich habe eine Entzündung in der linken Schulter gehabt. Linke Schulter, ich bin Linkshänder und es war wirklich arg. Ich habe keine Wäsche aufhängen können. Ich habe beim Kochen nicht die Pfanne so schupfen können. Ich habe nicht richtig Auto fahren können, weil muss man so tun. Das hat wirklich sau weh getan. Ich habe auch meine Kinder nicht aufheben können. Das betrifft aber nur die Kleinste, die ist 6 Jahre alt. Die kann ich noch aufheben und die möchte das auch gern. Die anderen drei, die bin ich überfordert. Der Älteste ist 14, der kann nie bald aufheben. Auf jeden Fall, ich habe sie nicht aufheben können und sie hat das auch nicht so richtig verstanden zuerst. Also diese Entzündung, die hat nicht nur sehr weh getan, das ganze Leben wird irgendwie bescheiden. Es ist einfach nicht schön gewesen. Und dieser Mann, von dem da die Rede ist, der war wahrscheinlich Rechtshänder. Seine rechte Hand war krank und er leidet. Die Hand war krank. Aber das ist nicht das Einzige, was krank ist in diesem Gottesdienst. Er ist auch nicht der einzige Kranke da. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten sind da. Das waren sozusagen die Freikirchler der damaligen Zeit, der Antike. Die haben die Bibel richtig gut gekannt. Die haben sie selbst aufgemacht und selbst gelesen und auch darüber nachgedacht, was es bedeutet. Und sie haben versucht, sie wirklich ernst zu nehmen. Für uns sind Pharisäer und Schriftgelehrte natürlich die Bösen im Evangelium, oder die Bösewichte der Geschichte. Aber in der damaligen Zeit waren die beliebt und berühmt und angesehen. Und die Normalos, die haben gedacht, ich schaffe das nicht, aber der wenigstens, der nimmt die Sache ernst. Und sie haben den Menschen auch viel beigebracht über Gott. Also das waren die Freikirchler der damaligen Zeit, sozusagen. Und diese Leute, die sitzen jetzt auch da und sie passen genau auf. Das wünscht man sich ja, oder? Im Gottesdienst. Dass Leute da sind, die zuhören, die aufpassen, die mitdenken, die mitgehen innerlich. So wie ihr jetzt alle gerade. So was wünscht man sich natürlich. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hören nicht zu. Die sitzen zwar da im Gottesdienst, aber sie passen nur darauf auf, ob der Typ da einen Fehler macht. Den Fehler. Heilen am Sabbat. Das war für sie schlimm. Und ich finde das krank. Es ist irgendwie irre. Irre. Und einerseits ist das irre, weil sie genau gewusst haben, Jesus kann heilen. Die haben das gewusst, dass Jesus heilt. Es hat ja nicht gerade viele solche Heiler gegeben in der damaligen Zeit. Da gibt es nur eine Handvoll Namen, die man kennt. Und nur zwei von denen sind ein bisschen greifbarer in der wirklichen Geschichte, also geschichtswissenschaftlich. Der eine, Honi, der Kreiszeichner, der hat mal auf dem Boden einen Kreis gezeichnet und gesagt zu Gott, ich gehe erst wieder aus dem Kreis, als wenn es regnet. Und es hat angefangen zu regnen. Honi, der berühmte Wunderheiler oder Wundertäter. Das ist der eine. Und der andere, Hanani ben Dosa, von dem wird berichtet, dass er einen erfolgreichen Gebetsdienst gehabt hat. Er hat gebetet für Kranke und er hat auch manchmal gewusst, wenn Gott dieses Gebet erhören wird oder nicht. Das war's. Das sind die zwei Typen, die man ein bisschen besser kennt aus der jüdischen Antike. Es hat nicht gerade viele solche Wundermänner gegeben damals. Und wie anders war das bei Jesus? Jesus hat Hunderte von Menschen geheilt. Hunderte. Das haben auch seine Gegner zugegeben. Bis heute steht im Talmud drin, dass Jesus Zauberei betrieben hat. Da spiegelt sich das wieder, dass bei Jesus wirklich was los gewesen ist, was übernatürlich war, aber natürlich haben die gesagt, ja, es war natürlich nicht unser Gott, der da gewirkt hat, sondern es war irgendwie böse Zauberei. Aber das war klar, den Menschen war es klar, Jesus heilt. Da ist was ganz Besonderes im Gange, etwas Außergewöhnliches. Das hat jeder sehen können. Gottes Allmacht wirkt in Jesus. Also, das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gewusst. Was haben sie dann für ein Problem? Ja, es ist Sabbat. Und am Sabbat darf man nicht arbeiten. Aber was genau ist Arbeit? Ja, da muss man schon ein bisschen noch klarer drüber nachdenken, damit man ja nichts falsch macht. Ja, deswegen haben sie aus dieser Angst, ja, wir könnten das Gebot übertreten, haben sie jede Menge Zusatzgebote erfunden, damit jeder sich ganz klar ist. Okay, das darf man und das darf man nicht. Und wenn ich das nicht tue, dann wird mir der Gott schon in Ruhe lassen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Und das ist das Bild, das dahinter steckt. Gott, der immer schaut, was macht ihr falsch? Und wenn ich genug von diesen Gesetzen einhalte, dann sage ich, okay, so weit komme ich vielleicht heil durch diesen Sabbat durch. Jede Menge Zusatzgesetze, damit man ja nicht dieses Sabbatgebot übertritt. Und eine von diesen zusätzlichen Erklärungen, was Arbeit bedeutet am Sabbat, ist eben heilen am Sabbat. Am Sabbat darf man nur heilen, wenn es um Leben und Tod geht. Sonst nicht. Das ist eben das eine Problem, das die Leute mit Jesus haben, aber die haben eh schon länger ein Problem mit Jesus, weil der so wie der sich aufführt, und außerdem ist er nicht so richtig fromm, mit dem haben sie schon ein Problem, und umgekehrt ist es auch so. Jesus nennt sie ja alte Fetzen und alte Weinschläuche. Also da kracht es. Und jetzt geht es richtig. Jetzt kommt es richtig zutage an diesem Sabbat. Also die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die sind da. Nicht um Gott zu begegnen. Nicht um mitzudenken. Nicht um sich aufzumachen für das, was Gott ihnen jetzt geben möchte. Jesus lehrt vielleicht gerade über Barmherzigkeit und Liebe und Vergebung. Aber sie hören gar nicht zu, sondern sie suchen einen Grund für eine Anklage. Sie suchen einen Fehler. Und das finde ich krank. Das ist doch krank, oder? Ihre Motive im Herzen sind krank und ihr Denken auch im Hirn ist auch krank. Ihre Gedanken über den Sabbat und über Gott, die sind nicht gesund. Da steckt so eine Vorstellung dahinter von einem Gott, der so alles überwacht, die ganze Zeit, wie in der DDR. Himmlischer Überwachungsstaat. Und das Ganze, so, wenn man so über Gott denkt, dann führt es natürlich zu kranken Beziehungen. Und das sind alles, was wir da haben in diesem Gottesdienst, sind alles Symptome. Die Symptome einer kranken Welt. Körperliche Krankheit, aber auch innerliche Krankheit. Eine kranke Hand und viele kranke Herzen und Hirne. Aber Jesus ist da. Jesus ist der Arzt, der ganz heilt. Und er gibt mutig Gelegenheit, gesund zu denken und zu leben. Und dazu stellt er zuerst eine Diagnose mit einer Testung. Das Wort habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, das habe ich neu gelernt, das Wort Testung. Es gibt jetzt viele Testungen mit dem Coronavirus. Und genau das ist es, was Jesus macht. Ein Diagnoseverfahren, ein Verfahren, um herauszufinden, und das auch herzuzeigen, dass es sichtbar wird für alle, was da für Krankheit da ist. Also vor der Therapie und nach den Symptomen kommt die Testung. Und jetzt kommt eben in den Versen 8 bis 9 alles ans Licht. Und ich finde Jesus so klug und vernünftig in diesen Versen. Da steht in Vers 8, er aber kannte ihre Überlegungen. Er weiß genau, was sie denken. Und er folgt spielend ihren Gedankengängen. Er ist klüger als das ganze versammelte Kollegium. Und er macht jetzt eben diesen Test, den alle verstehen, den alle checken. Jesus spricht die ganzen Krankheiten an. Er spricht zu dem leidenden Mann. Und er spricht zu den lauernden Männern. Wie ein guter Arzt, der dem Kranken auch die Wahrheit sagt. Der Mann, der reagiert so, In Vers 8, er aber stand auf und stellte sich hin. Alle sehen jetzt, was mit seiner Hand los ist. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die schweigen. Da sieht man auch, was mit ihnen los ist. Jesus stellt ihnen doch eine total einfache Frage, oder? Vers 9. Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu verderben? Das ist doch nicht schwer zu beantworten. Natürlich muss man auch am Sabbat Gutes tun und Leben retten. Das ist ja sonnenklar. Das ist ja keine schwierige Frage. Und so ist es oft bei uns Menschen, aber da verschwindet diese einfache Wahrheit oft hinter jeder Menge vernebelter Gedanken. Da hilft es echt, dass Jesus die Sache da so einfach, aber auch so klar beim Namen nennt. Mir hat das auch schon geholfen in meinem Leben, vielleicht kennst du das auch, solche Situationen, wo jemand bei dir was ganz klar beim Namen benennt. Mir hat das schon sehr geholfen, als Student zum Beispiel habe ich in London studiert. Und ich habe ja nie viel Geld gehabt. Für dieses Studium in London habe ich ein Stipendium bewilligt bekommen für 10 Monate. Und wo ich dann dort war, bin ich drauf gekommen, es sind nur 9 Monate. Mein Professor musste ein Formular unterschreiben und ich habe versucht, ihm zu erklären, warum das jetzt eben wichtig ist, dass er da 10 Monate reinschreibt, weil ich mit dem Geld gerechnet habe und alles so kalkuliert habe und er soll doch da jetzt bitte 10 Monate hinschreiben. Ich habe es ja vorher nicht gewusst, dass das so ist und so weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da alles für vernebelte Gedanken gehabt habe. Er hat sich das alles ruhig angehört und dann hat er gesagt, Sie wollen also, dass ich für Sie lüge. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich kann das machen, aber ich möchte nur, dass wir uns im Klaren darüber sind, was Sie wollen. Sie wollen also, dass ich für Sie lüge. Und dann habe ich gesagt, das war für mich wie eine kalte Dusche. Und ich habe gesagt, nein, nein, das will ich nicht. Und wir sind bei 9 Monaten geblieben. Es hat mir echt geholfen, dass das so klar und einfach benannt worden ist, was eigentlich da jetzt mein böser Plan war. Es hilft, die Dinge einfach und klar beim Namen zu nennen. Und das macht Jesus ganz klar, kommt raus, was das Problem ist. Aber er macht es auch so einfach, oder? Der große Philosoph Ludwig Wittgenstein, der hat gesagt, die Einfachheit hat nichts, was der Klugheit widerspricht. Die Einfachheit hat nichts, was der Klugheit widerspricht. Ich liebe das, wenn Menschen nicht versuchen, so kompliziert wie möglich zu reden, sondern so einfach wie möglich. Weil die Einfachheit hat nichts, was der Klugheit widerspricht. Und so genauso ist Jesus, auch so einfach. Er schafft es auch so einfach, das rüberzubringen. Er ist so ein super Denker und Logiker, das begeistert mich an ihm. Und das ist in den Evangelien ja immer so, dass man sieht, wie er argumentiert, wie er einfach klüger ist und diese ganzen Angriffe oder diese ganzen Sachen, die auf ihn zukommen, er beantwortet sie immer einfach und klar. Und niemand kann ihm intellektuell auch das Wasser reichen. Er begeistert mich. Und da bringt er jetzt sein Argument auf die alleinfachste Art und Weise vor. Was ist richtig? Gutes tun oder Böses tun. Heilen am Sabbat ist etwas Gutes und Gutes tun ist richtig, auch am Sabbat. Also sind diese ganzen selbstgemachten Zusatzgesetze falsch. Das ist die Testung. Jesus zeigt, dass nicht nur die Hand krank war, die da war. Alle können auch sehen, wie krank die Gedanken der Schriftgelehrten und Pharisäer sind. So, nach der Testung kommt jetzt die Therapie in den Versen 10 bis 11. Jesus wartet. Er wartet geduldig. Er gibt geduldig Gelegenheit. Er sagt ihnen, denkt nach, denkt um und gebt zu. Es ist richtig, Gutes zu tun. Jesus wartet. Und ich glaube, die Spannung, die muss da unerträglich sein, weil ja alle wissen, da ist so viel Spannung da und jetzt wartet er einfach und es ist still. Und er schaut jeden Einzelnen an. Jeder Einzelne weiß. Das sagt er zu mir. Das ist die Chance für jeden Einzelnen, diese einfache Frage richtig zu beantworten. Aber keiner sagt was. Was macht Jesus? Hat er jetzt Angst vor diesen angesehenen Experten und Autoritäten? Knickt er ein? Gibt er nach? Niemand sagt was. Und dann geht es so weiter in Vers 10, nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm: Strecke deine Hand aus. Ich glaube, das ist der Höhepunkt von dem Text. Strecke deine Hand aus. Aber das ist wieder so eine Einladung an den kranken Mann, eine Einladung ohne Zwang. Der Mann muss das nicht tun. Und er muss sich auch jetzt selber überlegen, ob dieses Argument von Jesus ihn überzeugt. Er hat es ganz bestimmt gewusst, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer das nicht gut finden. Heilen am Sabbat. Also er steht da mit seiner Hand und jetzt muss er sich überlegen, ob Jesus recht hat. Könnte einfach stumm dastehen und nichts tun. Aber er hat ja auch gehört, was Jesus sagt. Es ist niemals falsch, Gutes zu tun, auch nicht am Sabbat. Ich glaube, Jesus spricht eben auch sein Hirn an. Und jetzt muss er sich entscheiden. Sein Wollen ist auch angesprochen. Ich glaube, der Mann war überzeugt von diesem Argument. Und deswegen hat er keine Angst vor der Kritik, vor dem Schubladisieren, keine Angst, dass alle sehen, was er wieder da tut, was er macht. Weil er überzeugt ist. Jesus hat recht. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir überzeugt sind, dass Jesus recht hat, dann ist auch unsere Angst weg. Dann sind wir auch frei. Dann ist es uns egal, dass die anderen uns sehen, was die denken. Und tun wir das, was Jesus möchte. Ich glaube, er ist überzeugt, der Mann, und deswegen streckt er die Hand aus. Und so geht es weiter. Und er tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt. Die Hand wird wiederhergestellt. Das ist so super, wenn etwas wieder gut wird. Vielleicht kennst du das auch, wie toll es ist, wenn etwas wieder gut wird. Das ist herrlich. Also zum Beispiel meine Entzündung da in der Schulter, die war nach ein paar Tagen wieder weg. Und ich kann meine Hand wieder bewegen und wieder kochen. Ich koche gerne. Das ist herrlich. Oder wenn du so ein schlechtes Gewissen mit dir herumschleppst. Und dann endlich mal alles zugibst und um Vergebung bittest. Das ist herrlich. Das war bei mir vorgestern. Da habe ich jemanden angerufen und gesagt, ich möchte dich fragen, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich möchte dich fragen, habe ich dich verletzt? Ja, was? Wie? Ja, da, was ich zu dir gesagt habe. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Es tut so gut, den ganzen Tag habe ich überlegt, ach, warum, wann mache ich den Anruf? Es ist so herrlich, wenn das wieder gut ist, der Mann. Vergebung und Versöhnung ist sowas Herrliches. Wiederherstellung von solchen Beziehungen. Oder wenn du ganz verbogene Gedanken hast, die endlich wieder gerade werden. Zum Beispiel, wenn du weißt, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir mit Geschwistern. Die werfen dir irgendwas vor oder gibt es große Konflikte. Und mir ist es da schon so gegangen, dass ich gedacht habe, oh, ich lese in dem Psalmen, der Herr ist da, wenn meine Feinde um mich herum sind, und dann denke ich mir, Moment, was sind denn das für Gedanken? Das sind meine Geschwister. Das sind keine Feinde. Wir gehören zur selben Familie. Und wir haben denselben Herrn. Und jetzt kann ich ganz anders, mit den geraden Gedanken und nicht den verbogenen, kann ich ganz anders in diese Gespräche reingehen. Oder vielleicht leidest du an Perfektionismus. Und du merkst bei dem Jesus, da muss nicht immer alles perfekt sein, weil er ist perfekt. Und das befreit dann so von dieser Angst, irgendwas falsch zu machen. Was sagen die anderen? Das kann so befreiend sein. Es ist herrlich, wenn was wieder hergestellt wird. Wenn irgendwas, was krank war, wieder gesund wird. Versöhnung, verbogene Gedanken. Oder auch, wenn es körperliche Sachen sind. Und vielleicht sage ich da nur einen Satz dazu. Gott verspricht uns nirgends in der Bibel, dass er jedes körperliche Gebrechen sofort, wenn wir genug Glauben haben, sofort wieder gut machen wird. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und wir werden zerrieben. Es steht im 2. Korintherbrief, unser äußerlicher Mensch wird zerrieben, aufgerieben. Aber eines Tages, spätestens bei der Auferstehung, wird er alles wieder gut machen. Da werde ich nie wieder Schulterprobleme haben. Und jetzt auch, immer wieder können wir darum bitten, dass er was tut, in vielen Bereichen, in unserem ganzen Leben. Und es ist wunderbar, wenn etwas wiederhergestellt wird. Dieser Mann, der war sicher überglücklich, dass seine Hand wieder funktioniert hat, dass er wieder teilnehmen hat können mit zwei gesunden Händen am Leben. Aber er war nicht dazu gezwungen, dass das alles so ausgeht. Jesus gibt ihm da Freiheit. Es hätte auch schief gehen können. Und es geht auch schief, oder? Das sieht man bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die brechen nämlich die Therapie ab. Das bedeutet aber für sie, dass ihre Krankheit schlimmer wird. Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Die Hand, die verdorrte Hand wird wieder hergestellt, blüht auf. Ihr verdorrtes Denken verdorrt immer noch mehr. Ihr Verstand verdorrt noch mehr und ihr Herz auch. An diesem Sabbat tun sie nichts Gutes, sondern im Gegenteil, sie tun was Böses. Sie planen was Böses für Jesus. Und was passiert da in der Situation? Ich finde, das ist echt schrecklich, was da passiert. Ein krankes Herz und ein krankes Hirn bricht die Therapie ab. Und so rutschen sie immer tiefer in ihre tödliche Krankheit an. Es ist so, wie das, was Paulus im Römerbrief beschreibt, in Römer 1,21, da beschreibt er, dass Menschen, die die Wahrheit Gottes ablehnen, innerlich immer finsterer werden. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn, aber nicht als Gott. Und brachten ihm auch keinerlei Dank, stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Warum wird jetzt ihr Denken und ihr Wollen immer finsterer? Ja, wer zu Jesus Nein sagt, wer Jesus ablehnt, der sagt Nein zur Quelle des Guten, des Wahren, zur Quelle der Vernunft, zur Quelle des Lebens. Und wenn du von der Quelle des Lebens, der Quelle der Vernunft, des Guten, des Wahren getrennt bist, dann ist es wie eine tödliche Infektion. Und das ist das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer jetzt da erleben. Die sind wie eine verkratzte Glasscheibe, durch die man immer weniger sieht. Die Glasscheibe wird blind. Oder die sind wie eine Schere, die Stahl schneiden soll. Und dabei stumpf wird. Ihr Denken sieht immer weniger und es funktioniert immer schlechter. Und in ihnen wird es immer finsterer. Es ist wirklich schrecklich, dass sie das, die Therapie abbrechen. So, an diesem Sabbat ist einiges los gewesen in dieser Synagoge. Da hat Jesus allen die Gelegenheit gegeben, an Herz, Hand und Hirn gesund zu werden. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Jesus sieht auch, was bei dir und bei mir los ist. Jesus weiß, wo wir leiden. Jesus weiß auch, wo wir böse und verdreht denken. Und was bei uns schon abgestorben ist, sieht Jesus alles. Und Jesus gibt dir Gelegenheit, umzudenken und zu leben. Mach das Herz auf, schalt das Hirn ein, streck die Hand aus. Mach das Herz auf. Wann findest du diesen Jesus nicht auch total attraktiv, anziehend, umwerfend, begeisternd? Ich finde ihn so super, wie klug er ist, wie mutig er ist, wie gut. Mach das Herz auf für ihn. Geh auf ihn zu, sag neu Ja zu ihm. Sag Ja zu ihm. Und schalt das Hirn ein. Stimmt das, dass wir alle in Gefahr sind? Jesus ist irgendwie wie dieser Arzt aus Wuhan, dieser Li Wenliang. Der hat als erster vor diesem neuen Coronavirus gewarnt und die Staatsmacht hat ihn dann gleich mal herbeizitiert und ihn bedroht. Er muss jetzt aufhören mit diesen Gerüchten und Lügen. Ja, die haben die Augen zugemacht vor der Wahrheit. Aber es war eben wahr. Und es ist echt tragisch, dass Lee Wenliang mittlerweile selber am Coronavirus verstorben ist. Jesus ist genauso mutig und noch viel mutiger. Viel mutiger, hat sich mutig gegen die ganze Macht der Welt gestellt und die Wahrheit gesagt. Und er diagnostiziert eben bei uns auch so einen Virus. Wir sind eben getrennt von Gott, von der Quelle der Liebe, der Vernunft, des Guten, des Lebens. Wir Menschen, wir kreisen um uns selber. Wir sehen nicht klar, wir leben nicht richtig. Wir haben auch böse Gedanken und Motive. Und ich sage nicht die da draußen. Ich habe auch nicht ihr gesagt, sondern ich habe wir gesagt. Ich meine mich auch. Man muss nur mal ehrlich seine Frau zum Beispiel um Feedback bitten. Sonst soll er in den Spiegel schauen. Wir, ich auch, ich habe auch böse Gedanken und Motive. Stimmt es, was ich da sage? Schalt das Hirn ein. Wieso fällt es uns so schwer, einfach das Richtige zu tun? Wieso lassen wir uns 100 gute Gründe einfallen, um zu lügen? Irgendwas stimmt mit uns nicht. Und Jesus heilt uns davon. Er verändert uns. Er heilt uns und er verändert uns. Und diese Heilung bietet er der ganzen Welt an. Es gibt nicht nur eine Testung, es gibt auch eine Heilung bei Jesus. Das finde ich so super. Und um diese Heilung zu machen, stirbt er am Kreuz. Das ist so, als wenn er alle tödlichen Viren aus den Menschen heraussaugt und in sich aufnimmt. Und das bringt ihn um. Die sind tödlich. Aber mit ihm sterben sie auch gleich mit. Und so wird der Tod und das Böse und die Sünde besiegt. Und so wird Jesus dann auch wieder lebendig. Stimmt das, dass Jesus wieder lebendig geworden ist? Weil nur wenn es stimmt, dass er lebendig geworden ist, stimmt es auch, dass es eine Heilung gibt. Stimmt es, dass er lebendig geworden ist? Also die Auferstehung ist für mich eine total super belegte und überzeugende Tatsache aus der Antike. Und dafür gibt es viele gute Argumente, die schon viele Denker überzeugt haben. Und wenn dich das mehr interessiert, dann schau einfach auf meine Webseite begründetglauben.at, da gibt es eine ganze Rubrik zu diesen Fragen, warum ich das überzeugend finde. Und überleg es, denk nach, schalte das Gehirn ein. Und dieses Gehirn einschalten, das betone ich heute vielleicht ein bisschen stärker als sonst, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir das manchmal unterbetonen. Ich glaube, manchmal haben wir Angst vor dem Denken. Aber dieses Gehirn einschalten, das betrifft eben das ganze Leben mit dem Herrn, das ganze Leben. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und er will, dass wir es benutzen. Unser Glaube ist eben so ganzheitlich. Gehirn und Herz und Hand, der ganze Mensch ist dabei. Kein Bereich ist irgendwie unwichtig für einen Herrn. Hirn, Hand, Herz, kein Teil ist unwichtig. Wenn du dich für Jesus aufmachst, wenn du anfängst, ihn zu lieben, dann lieb ihn ganz. So sagt er es ja selber in den Evangelien, auch in Lukas 10, 27 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das gehört auch dazu, zu Gottes Liebe, zur Nachfolge. Gott ganz lieben. Denk darüber nach, was das bedeutet. Vielleicht hast du ihn irgendwo ausgesperrt. Vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, der schon anfängt, irgendwie auszutrocknen, zu verdauen, wie diese rechte Hand. Denk nach. Herz, Hirn, Hand, Arbeit, Familie, Sonntag, Montag, Freizeit, Freundschaft, Urlaub, Auto. Jeder Quadratzentimeter im Universum und jeder Quadratzentimeter in deinem Leben verdorrt ohne Jesus und blüht auf mit Jesus. Also, vielleicht hast du ihn irgendwo zugemacht, wirst du ihn wieder aufmachen. Mach das Herz auf, schalt das Hirn ein und streck deine Hand aus. Es ist so super, dass wir nicht alles selbst machen müssen, weil wir brauchen immer unseren Arzt, brauchen dauernd seine Gegenwart und seine Kraft. Und Jesus gibt diesen Mut, sich aufzumachen für ihn und für ihn zu lieben. Er gibt die Kraft, die wir dazu brauchen. Mit dem Verstand einfach das Gute zu tun und gesund zu denken. Also bitten wir ihn darum, diese toten Bereiche in unserem Leben wieder zu beleben. Bitten wir ihn um eine klare Sicht und Kraft, das Gute zu tun. Bitte ihn um Vergebung für das, was aus deinem dunklen Herzen herausgekommen ist. Er vergibt. Und du ihn darum bittest. Er belebt durch seine Gegenwart, durch seinen Geist in dir. Er vergibt, er belebt. Mach dein Herz auf. Streck deine Hand nach ihm aus. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz Zeit, eine Zeit der Stille, wo jeder innerlich nachdenken oder mit dem Herrn still reden kann. Und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Herr Jesus, wir loben dich. Ich lobe dich dafür, weil du so mutig bist. Weil du immer die Wahrheit gesagt hast, auch wenn es gefährlich geworden ist für dich. Auch gegen diese ganze korrupte Macht der falschen Religiosität. Ich danke dir dafür, dass du da niemals eingeknickt bist und auch, dass du diesen Mann geheilt hast damals, der ja, wieder neu anfangen hat können, am Leben teilzunehmen, wiederhergestellt wurde. Obwohl die anderen das nicht wollten, dass das passiert. Und du bist so mutig und gut. Und du bist auch so klug, du kannst alles besser verstehen als ich. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, klar zu denken. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich zu leben, bevor wir einmal sterben und zu dir kommen. Hilf uns wirklich zu leben und dich zu lieben mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft. Herr, wir bitten dich auch für die Bereiche in unserem Leben, die uns eingefallen sind, die vielleicht schon dabei sind auszutrocknen oder die schon verdorrt sind. Herr, bitte, mach du da was. Wir wollen uns dir wieder aufmachen und dich überall mit hineinlassen. Deine Wahrheit und dein Leben, ein gutes Leben. Herr, danke, dass du da bist bei uns. Danke, dass wir mit deiner Kraft durchs Leben gehen und dass du ja, Schritt für Schritt uns innerlich aufblühen lässt, uns veränderst zu deiner Ehre.